Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 20. Mai, Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliessert und bei mir sitzt der Overall Age Group Sieger des Ironman Lanzarote, Lars Wiechert. Hallo Lars.
Moin Nils, hi.
Daran musst du dich gewöhnen. Ich werde dich heute sehr beweihräuchern deines Sieges. Wenn dir das unangenehm ist, musst du das überspielen. Ich will ganz viel wissen über Lanzarote, weil wir haben ja nichts gesehen. Wir haben ja nur den Tracker gehabt.
Ja, ich hatte auch erst gedacht, ob eventuell ein Livestream ist, weil vor Ort gab es nämlich sogar Leinwände, wo die Profis oder die ganzen Zuschauer, die da an der Strandpromenade waren, oder ja, Strandpromenade kann man schon sagen, waren, konnten da auf jeden Fall das Renngeschehen der Profis verfolgen. So war auf jeden Fall Lucy Charles häufig da zu sehen, aber anscheinend nicht so dass das Signal nach draußen gesendet wurde. So bin ich hier wohl doch derjenige, der dir wahrscheinlich so die nächsten Informationen von dort rüberbringen kann.
Insights. Wir wollen alles wissen und wir wollen natürlich auch über die anderen Rennen des Wochenendes sprechen. Und bevor wir das machen, machen wir zunächst ein wenig Werbung. Der Presenter der heutigen Ausgabe ist NordVPN. NordVPN, das habt ihr schon mal bei uns gehört hier. VPN, das steht für virtuelles privates Netzwerk. Was ist das und wofür ist das gut? Konkretes Beispiel. Ihr seid unterwegs, so wie Lars zum Beispiel, am Flughafen und ihr müsst noch ganz dringend hier mit der Redaktion konferieren. Ich gebe zu, das gibt's nicht für so viele, aber ein paar. Und ihr könnt das auf eure Realität natürlich übersetzen. Da seid ihr gezwungen sozusagen, ihr braucht WLAN. Ihr müsst unbedingt euch einwählen und dann gibt's nur eins von diesen, ja, Netzwerken, auf die man immer so ein unsicheres Gefühl hat. Ne? Unsicheres Netzwerk steht dann im Rechner und man muss trotzdem zugreifen. Und das ist, wie gesagt, ein Problem, weil an öffentlichen Hotspots Hacker die Möglichkeit haben, auf Daten zuzugreifen. Es sei denn, ihr seid Kunde von NordVPN und bewegt euch eben in diesem virtuellen privaten Netzwerk. Dann ist nämlich euer kompletter Datenverkehr wie durch einen Tunnel verschlüsselt und die IP-Adresse, also eure Online-Identität, die bleibt verborgen. Also ihr seid da sicher unterwegs. Hacker haben keine Möglichkeiten, auf eure Daten zuzugreifen. Das ist die eine Komponente, die gut ist, wenn man NordVPN-Kunde ist. Die zweite ist, ihr könnt aus dem Ausland auf heimische Inhalte zugreifen über diesen Tunnel, über das VPN, über die VPN-Lösung und könnt zum Beispiel, wenn ihr dann unterwegs seid, einfach eure Inhalte nutzen, die ihr zu Hause auch habt. Wenn ihr zum Beispiel Streams gucken wollt, ihr habt da bestimmte Abos, auf die ihr zugreifen wollt. Das alles funktioniert eben über diesen Tunnel, auch wenn ihr irgendwo auf der Welt seid. NordVPN macht's möglich. Und wenn euch das interessiert, dann solltet ihr es unbedingt ausprobieren. Und der Weg dahin ist, ihr geht auf nordvpn.com/Trimark, Trimark zusammengeschrieben, ohne Bindestrich, also nordvpn.com/Trimark. Und da sichert ihr euch den exklusiven NordVPN-Deal plus 4 extra Monate in eurem Paket. Das Ganze völlig risikofrei und mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und den Link, den ich eben genannt habe, nordvpn.com/Trimark, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, Lars, der Ironman Lanzarote. Für viele ja auch so ein Sehnsuchtsrennen, ist schon ganz, ganz, ganz lange im Ironman-Kalender. Und ja, der ein oder andere schreckt davor zurück, weil er denkt irgendwie so, boah, so früh im Jahr, so viele Höhenmeter, so viel Wind, wie war's?
Genau so, wie du es beschreibst. ja, ich muss sagen, beim nächsten Mal würde ich da, glaube ich, schon ein paar Sachen einen Ticken anders machen. Ich war erstmal überrascht, dass das Rennen schon am Samstag ist. Ich bin erst am Donnerstagabend angereist. So war das alles relativ eng getaktet bei mir diesmal. Und was ich auch sagen muss, ist, ich wusste, dass es, wenn es sich windig ist, ich war vor 10 Jahren schon mal da, zwar nicht mit dem TT und hatte da ja größtenteils mit dem Triathlon eigentlich nichts am Hut, bis auf dass ich da beim Club La Santa das Triathlon-Event da vom Club aus mitgemacht habe, sonst habe ich da nichts gemacht. Da gibt es auch noch eine Fotoaufnahme von mir, wie ich in der klassischen Speedo und nur in der Speedo den ganzen Wettkampf bestritten habe.
Ja, okay, also, ich kann mir vorstellen, da gibt es den einen oder anderen, der das gerne sehen möchte. Das werden wir nochmal, schön, dass du das sagst.
Genau. So
was vergessen, wenn ich.
Und demnach, ja, war ich am Freitag auf dem Fahrrad, war schon sehr überrascht, wie windig es ist. Hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es etwas abflacht Richtung Samstag. Die Vorhersage war auch so, aber ich hatte mir schon gedacht, dass die Vorhersage vom Wind ungefähr so ist wie auf Mallorca, dass man reinguckt, sich freut und weiß, dass es ganz anders wird. Und genauso war es auch. Und ja. Ich habe ein zu tiefes Vorderrad gewählt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich bin mit dem 858er gefahren.
Ja.
Das hat mir beim Fahrradfahren schon, glaube ich, einiges gekostet. Auf jeden Fall graue Haare. aber ansonsten muss ich sagen, wirklich ja, eine Veranstaltung, wie man sie sich eigentlich wünscht, glaube ich. Also Strandpromenade, die Wechselzone ist auf dem Strand mit so ja, Plastikplatten quasi ja. abgedeckt und ein Zwei-Runden-Kurs über 1,9 Kilometer Schwimmen. Dann läuft man da einmal so ganz schön steil den Abschnitt zur Straße hoch und dann hat man eigentlich eine Inselführung fast. Auch schon die Anfahrt Richtung dieses Vulkan-Nationalparks Team in Faya läuft ja über Straßen, die man sonst eigentlich, glaube ich, nicht fahren darf, so wie ich es verstanden hatte. Auf jeden Fall ja nicht den direkten Weg über die Hauptstraße, sondern schön direkt einmal gleich den Berg hoch. Und da hat man schon gemerkt, okay, der Tag wird richtig windig. Und da hat man auch wirklich auch gespürt, wie nervös einfach das Vorderrad ist und die ganze Lenkung. Also das war wirklich extrem.
Und zur Ehrenrettung des Vorderrads, ich bin selbst auch schon gefahren, ist es ja sogar noch eins der Guten. Und du bist kein schlechter Radfahrer und bist auch nicht das leichteste Leichtgewicht von allen auf der Strecke, weil du so viel Power damit bringst. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn du dann schon sagst, irgendwie, das war haarig, dann ist das wahrscheinlich allen so gegangen. Also was heißt das? Also tatsächlich musst du Basebar fahren?
Ja, also krass. Es gab wirklich genügend Abschnitte, wo ich Basebar gefahren bin, wo ich normalerweise locker im Aero-Lenker drin hängen würde und mir das ganz entspannt mache. Da war es wirklich, es gibt so ein ganz langen Abschnitt, den fährt man einmal hin und auch beim nächsten Mal oder auf dem Rückweg dann zurück. Der geht nach Teguise und von Teguise weg und man hat halt wirklich so, man fährt einmal ins Tal und fährt dann nach Teguise hoch und auf dem Rückweg halt von Teguise wieder runter. Und da waren Windgeschwindigkeiten, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, aber es war auf jeden Fall so, dass ich mit einer Geschwindigkeit von 55 bis 65 da in die Abfahrt gegangen bin und auf dem Rückweg war es so, da war gerade ein Anstieg, ich hatte jemanden überholt, guck mich ganz oben um und denk so, boah, dem hast du jetzt aber hier wirklich richtig Abstand gegeben. Ich wusste, dass der auch in der Runde ist, wo ich bin, weil das Stück eben auch von denen gefahren wurde, die noch ja in der ersten Runde waren oder noch diesen ganzen Schlenker Richtung Mirador del Rio fahren mussten. Und ja, ich kämpfe mich dann da irgendwie mit 55 km/h gegen den Wind die Abfahrt hinunter, Basebar wackelt und ich halte den wirklich fest und auf einmal zischt der an mir vorbei und ich habe gedacht, boah, wo hat der jetzt die Geschwindigkeit hergeholt? Zum Glück ging es danach wieder bergauf, aber da hat man einfach gemerkt, wie unterschiedlich es wirklich sein kann, wenn man Basebar fährt, da im Wind ein bisschen ja, zurückzieht oder da schon auch vor sich bedacht ist und es gab genügend Strecken, wo der Wind richtig hart drin hing, man auch gefühlt also eine Schräglage hatte, wo man normalerweise ja eine Kurve fährt okay, und da fährst du geradeaus. Also ich lag wirklich so schräg im Rad, dass ich normalerweise eine Kurve fahren würde und da bin ich geradeaus gefahren. Also genau das, was so diesen Ironman Lanzarote ausmacht, wurde einem da präsentiert, wirklich. Wind vom Allerfeinsten, Ausblicke, die man ja, wahrscheinlich bei kaum einem anderen Rennen so bekommt, wenn man zum Beispiel beim Mirador del Rio ist, so der zweithöchste Punkt, den man da ganz entlegen am Ende der Insel dann dreht, kann noch so nach links runter gucken, blaues Meer, andere Inseln, also das ist wirklich traumhaft, aber es umso herausfordernder. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass ich so schaffe, knapp unter die 5-Stunden-Marke zu kommen. Fand ich jetzt so eine Marke, die schon wieder so eine ist, die man erreichen kann. Habe ich nicht ganz geschafft. Bin 5 Stunden, ich glaube 8 Minuten gefahren oder so. Aber da, ja, genau. Ich bin da auch mehr auf Sicherheit gefahren, habe nicht ganz so den Rhythmus gefunden dadurch. Immer wieder so kürzere Anstiege, dann hat man so das Gefühl, okay, es kommt jetzt, ich kann jetzt richtig drücken, dann kommt der Wind, man ist dann doch wieder am Zögern. Also es war schon ein richtiger Kampf mit der Insel und den Naturgewalten, aber eigentlich schon so, ja, also ich habe das schon so angenommen und mir war klar, dass sowas kommen wird. Hatte gehofft, dass ich es vielleicht noch besser handeln kann, als ich es gemacht habe.
Du hast ja vorhin gesagt, dann ging es endlich wieder bergauf. Wie viele Höhenmeter hat es insgesamt?
Ich glaube, also Garmin hat mir jetzt angezeigt 2900, wobei 2900 definitiv ein Ticken zu viel sind. Ich glaube, es liegt irgendwie so bei 2400 Höhenmeter. Man hat einen Großteil eigentlich so fast auf den ersten 100 Kilometern, würde ich sagen. Da hat man schon, sammelt man richtig Höhenmeter. Dann nimmt man auch die beiden höchsten Punkte mit, als wenn es nach, ich glaube, Paria heißt es und Mirador del Rio sind so die beiden höchsten Anstiege. Und dann hat man vom Mirador del Rio auch erstmal eine schöne lange Abfahrt und dann geht es nochmal ein bisschen welliger zu, aber da sind wirklich die beiden knackigsten Anstiege, wo ja auch mit meiner Übersetzung dann mal aus dem Sattel gegangen werden musste, damit es nochmal ein bisschen lockerer hochgeht.
Wir waren ja zusammen auf Mallorca, du bist Lars macht Gruppe Lars und ich bin ja bei den anderen gefahren bei uns im Trainingscamp von Triathlon mit Hannes Hawaii Tours und wir hatten ja die Königsetappe so am selben Tag und danach haben wir nochmal kurz geschnackt und ich bin nochmal so in mich gegangen, weil natürlich auch ich habe es vor Anfang gesagt, so Ironman Lanzarote, das spukt natürlich, jeder der Langdistanz macht, hat er schon mal von gehört und vielleicht, na könnte das vielleicht was sein, so weil das auch so das Abenteuer mitspielt und so weiter und ich habe aber am Tag der Königsetappe gedacht, habe so raufgeguckt und wie viel Höhenmeter haben wir gemacht. Oh, da fehlt noch was zu den Höhenmetern, die man da machen müsste. Und vor allen Dingen habe ich dann so in mich reingehört und gesagt, hättest du jetzt Bock, einen Marathon zu laufen? Ging so. Also Bock ja, aber man hat sich schon gefragt, boah, krass, wo kommen da nochmal die Beine her? Wie war's? Wo kamen die Beine her?
Die Beine kamen zum Glück. Also das, was so dieses Unrhythmische, was ich beim Fahrradfahren hatte und ich fand dieses Fahrradfahren wirklich hart, auch wirklich so in diesem Zusammenspiel Höhenmeter, ein Ticken unrhythmisch, der Wind. Ich habe mit Jørn Breivoll und Christian Grü gesprochen, den beiden Norwegern, die den Norsemen beide sehr gut kennen, auch beide schon auf dem Podium standen, beziehungsweise den Rekord halten. Und die beiden meinten auch, also der Radkurs hier mit den Bedingungen drumherum fanden sie auch härter als den Norsemen, weil der Norsemen einfach komplett schön gleichmäßig ist. Man hat da keine großen Rhythmuswechsel, sondern kann sich sehr, sehr gut anpassen. Aber ich bin dann, ja, nach ein bisschen mehr als 5 Stunden vom Rad gegangen und muss sagen, was mir ziemlich in die Karten gespielt hat, war, glaube ich, dass ich einmal die Verpflegung wieder ziemlich gut hingekriegt habe, dass ich da ein sehr gutes energetisches Level hatte und ich so ein bisschen auch vom Training vorher den Eindruck hatte, dass der Lauf einfach schon so ganz gut sitzt. Und man muss sich den Lauf auf Lanzarote so vorstellen, man läuft erst einen Halbmarathon, also knappe ja, 10,5 Kilometer in eine Richtung, dann wieder zurück und dann läuft man nochmal zweimal jeweils so eine 10-Kilometer-Runde. Ganz am Anfang habe ich mich gefragt, ja, warum müssen denn dann 2 10-Kilometer-Runden sein? Ist nicht cool, wenn man zweimal einen Halbmarathon läuft. Als ich dann so knappe 6 Kilometer hinter mir hatte und ich auf das Stück kam, wo der Halbmarathon dann weiterging, war dann so, okay, vielleicht ist es doch ganz gut, dass es jetzt hier nur einmal lang geht, weil ja. Dann läufst du genau diesen Abschnitt, du läufst eigentlich diesen gesamten Flughafen lang. Ich weiß nicht, ist dann glaube ich, von Porto del Carmen nach Arrecife ist, glaube ich, und dann passierst du diesen ganzen Flughafen. Mhm. Wenn so ein Flugzeug startet, hast du mal so ein bisschen Kerosin in der Nase. Auf der anderen Seite halt wirklich so diesen Strand und das schöne Meer. Und an dem Tag, ohne Witz, die größte Gegenwindkeule, die du dir vorstellen kannst. Also du legst dich in den Wind und kämpfst dagegen.
Wie in der Wesermarsch.
Und da habe ich gedacht, okay, das muss ich nicht zweimal haben, weil man hat es wirklich gemerkt, also diese 5 Kilometer am Anfang, da hat man schon auch gemerkt, dass es windig ist. Du bist halt, da läufst du so ein bisschen bergauf und bergab durch die Stadt oder auch an der Strandpromenade entlang. Und was da ziemlich cool ist, ist, dass da wirklich viele Zuschauer sind. Also ich hätte es überhaupt nicht so erwartet, aber es war wirklich richtig viel los. Auch die ganzen Touris, die da sind, sehr viele Briten da, auch so, die dann in Restaurants sitzen und ihre Junggesellenabschiede feiern oder was. Wirklich auf einmal jubelt dir da gefühlt Bob Dylan zu oder so. Ja, alle.
Sehr gut.
Oder Bob Marley, so rum irgendwie alle verkleidet. Aber komplett Feuer an der Strecke, hat richtig Bock gemacht. Und dann kommt halt so dieser Flughafenabschnitt, der ist einsam, da läufst du ganz alleine, harter Gegenwind. Und dann ist dieser Flughafen vorbei und dahinter, ich glaube, das ist dann Arrecife, kommt nochmal so eine kleine Passage, wo du auch an Restaurants vorbeiläufst und die waren alle echt gut drauf. Und da muss ich sagen, das hat wirklich Spaß gemacht, auch so diese, du kommst halt zurück und weißt, okay, du hast jetzt noch zweimal eine 10-Kilometer-Runde, kannst es voll runterbrechen, also fand ich auch sehr angenehm, wie das war.
Ja, ja.
Und du hast halt bei diesen 2 10-Kilometer-Runden eben dann nochmal diese gesamte Atmosphäre, alle jubeln dir zu und das hat schon echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
Wir haben ja jetzt zu Hause alle, so ehrlich müssen wir sein, alle vorm Trecker gesessen oder gefahren. Ich hab's dir geschrieben, beim Radfahren mit einer Hand den Trecker aufgehabt. War ein bisschen tricky. Zwischenzeitlich waren die Ergebnisse nicht so zu sehen. Es war relativ, für uns relativ schnell klar, den Sieg in deiner Altersklasse, den hast du irgendwann zwischendrin sozusagen anvisiert. Man muss es natürlich ins Ziel bringen. Aber es ging dann noch um den Gesamtsieg. Nimm uns da mal mit. Das war uns nicht klar am Tracker. Wie ist überhaupt, also wir haben natürlich gesehen, du bist irgendwann vorne, aber wie war es für dich auf der Strecke aufgrund der unterschiedlichen Startzeiten?
Ja, ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Also ich bin schwimmen, war ich ganz zufrieden, wobei die zweite Runde wirklich nicht schnell war, aber ich bin aufs Rad gekommen und habe irgendwie meinen Rhythmus gefunden, so, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich, glaube ich, an diesem Tag leisten. Bin da auch im Feld nach vorne gefahren, wusste aber dann nicht so ganz, wie viel da ich eventuell bin, weil ich wirklich keine Orientierung hatte, ob ich jetzt da alle eingesammelt habe oder nicht. Komme in die Wechselzone und dann wird mir zugerufen, okay, AK Zweiter, overall 20 Minuten hinter. Und ich so, oh, 20 Minuten, meine Güte, da wird es heute nichts mit dem AK-Sieg, mit dem Overall-Sieg. Und habe gedacht, okay, dann gucken, dass du einen Rhythmus findest, bin richtig gut reingekommen, hatte da halt wirklich auch erstmal jemanden, mit dem ich mitgelaufen bin. Also ich habe eine Lücke geschlossen, bin mit dem mitgelaufen und habe dann gedacht, okay, wenn es so windig ist, dann laufe ich erstmal hinter ihm. Dann wurde er immer langsamer und langsamer, so dass er mir gezeigt hat, hier, bitte geh mal vor. Mhm. Dann bin ich vorgegangen und er war hinter mir. Dann einmal ein taktisches Zwischentrinken an der Verpflegungsstation, damit er wieder vorgeht. Und dann hatte ich aber den Eindruck, okay, der drückt nicht richtig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche mutig zu sein. Und auch wenn es erst knapp 5 Kilometer sind, ich versuche dem wegzulaufen. Und dann bin ich dem weggelaufen und dann war halt der Halbmarathon zu Ende. Und ich glaube, da hieß es dann so, Age Group Erster und Overall Zweiter, irgendwie 18 Minuten oder Viertelstunde, da habe ich gedacht, okay, das schaffe ich nicht. Aber und nur mit Zwischenruf irgendwie, du läufst schneller.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, gut, aber selbst eine Viertelstunde oder 18 Minuten auf einem Halbmarathon wird nichts. Und dann bin ich halt Richtung der zweiten Runde Ende, überholt mich einer. Da wusste ich, der ist auch quasi in meiner Runde und dann war klar, okay, ich muss versuchen, irgendwie an dem dran zu bleiben. Und dann war bei mir aber im Kopf, okay, dann bin ich jetzt overall Dritter und das ist alles auch vollkommen in Ordnung. Ich versuche da jetzt gut dran zu bleiben und habe aber gemerkt, dass der schon teilweise einen Ticken besseren Zug hat und mir wegläuft. Und dann bin ich im Wechsel zur dritten Runde und genau in dem Wechsel steht wieder jemand, der ruft so, Lars, Age Group Erster, Overall Zweiter, aber ganz knapp. Und ich so, hä? Und dann laufe ich weiter und denke so, es kann doch gar nicht sein. Mich hat doch jetzt gerade jemand überholt und ja. Es war jemand eine Viertelstunde vor mir. Wie soll ich jetzt Zweiter sein? Und ich habe den dann teilweise immer noch so in Sichtweite gehabt und habe da auch einen guten Fuß gehabt. Bin in der, genau, und in der dritten Runde sehe ich dann Lucy und überhole Lucy und fühle mich bis dahin ganz gut. Und dann habe ich sie gerade überholt und denke nur an das Video, das ihr neulich besprochen habt, wie da ein Age-Grouper da irgendwie die Profis stört so ungefähr. Und dann habe ich Lucy gerade überholt. Und danach war mal kurz so ein Tiefpunkt, wo ich gedacht habe, oh Gott, ey, jetzt habe ich sie hier überholt und jetzt überholt sie mich gleich wieder, weil es mir hier ein bisschen schlecht geht. Komme auf jeden Fall in den Wendepunkt und habe so immer noch meinen Rhythmus, habe mich wieder ein bisschen besser gefunden. Und dann so 4 Kilometer vor Ziel, Lars, irgendwie 20 Sekunden, es ist ganz knapp, nimm jetzt nochmal die Hände in die Füße in die Hand. Und ich habe gedacht, oh Gott, habe versucht dann nochmal so den Schritt gut zu finden, hatte aber auf dem Hinweg so bergrunter schon gemerkt, dass mein hinterer Oberschenkel ein bisschen zieht. Und dann will ich gerade so anlaufen, also war dann in Ordnung und will dann aber gerade so anlaufen und merke, wie so dieser leichte Krampf im hinteren Oberschenkel wieder kommt. Und dann kurzzeitig so in den Lionel Sanders Laufstil gekommen, mit ein bisschen linke Seite dann so ein bisschen geraderes Bein gelassen, damit auf jeden Fall nichts passiert. Und ja, bin dann schon nochmal gut mit Zug gelaufen, einfach so die Verpflegungsstation. Dann ist es ja auch wieder besser, dann weißt du, okay, jetzt kommen hier noch 2 Verpflegungsstationen. Ja, nimmst du dir einmal Wasser über den Kopf, einmal noch im Mund und dann ist, das schaffst du locker, ohne dann wieder Verpflegung zu kriegen, sodass ich mir da auf jeden Fall auch wieder Zeit einsparen konnte, weil ich bei den Verpflegungsstationen das auch wieder so gemacht habe, dass ich mir da schon die Zeit genommen habe, zu gehen, einmal richtig die Elektrolyte reinzukriegen. Das finde ich immer ganz gut, wenn man da die Verpflegung wirklich, oder für mich, dass man da die Verpflegung gut reinbekommt. Ich bin da nicht so durchgedüst wie Blumenfeld in Ax, sondern einen Ticken langsamer. Auf jeden Fall komme ich ins Ziel. Ja, happy, dass es alles so funktioniert hat, dass ich echt einen super Marathon gelaufen bin. Und dann kommt der Mone Gasser auf mich zu und gratuliert mir und fragt mich, ob ich weiß, welche Platzierung ich jetzt habe. Und dann meinte ich nur so, ich glaube, Age Group gewonnen, und meinte, overall, weiß ich nicht, hast du wahrscheinlich. Und er meinte auch so, ja, ich weiß nicht, man hat es hier gerade eben angesagt, dass ich overall gewonnen habe, als ich ins Ziel gelaufen bin. Und dann hat sich erst im Nachhinein herausgestellt, dass es eben, was, 28 Sekunden, glaube ich, waren.
Genau, und du warst quasi die ganze Zeit vor ihm, richtig, obwohl genau. Er dich überholt hatte.
So ist es. Also er ist beim Schwimmen vor mir reingegangen, ist schneller geschwommen, ich bin schneller Rad gefahren als er, und dadurch habe ich halt mir zeitlich was herausgearbeitet, und ich habe dann so weit die Lücke geschlossen gehabt beim Laufen oder hinten raus auch nochmal so weit geschlossen, dass ich eben die Zeit, der vor mir ins Wasser gegangen bin, nicht rauslaufen konnte. Und das waren dann genau irgendwie so die 28 Sekunden, die ich noch ins Ziel gerettet habe.
Und was war jetzt mit dem, der die ganze Zeit mit diesem riesen Monstervorsprung vorne war?
Ja, der unfassbar geschwommen. Der war auch irgendwie, ich glaube, der ist eine 48 geschwommen oder 49. Also der war so schnell wie die Profis. Auch Rad gefahren mit einer 4,59, glaube ich. Also wirklich richtig, richtig krasse Zeiten. Vielleicht auch so ein bisschen den Heimvorteil genossen. Der ist da mit im Green Team, also beim Animateur-Team vom Club La Santa. Also der kennt seine Insel wie die Westentasche so ungefähr. Und ist, glaube ich, am Anfang auch echt gut gelaufen und musste dann aber beim Laufen den Tag, glaube ich, auch so ein bisschen Tribut zollen und ist dann, glaube ich, mit einer 3,28 oder so ins Ziel. Also der ist ganz schön eingebrochen, aber dennoch, glaube ich, Fünfter oder Sechster in seinem.
Aber das hast du nicht mitbekommen, dass du den überholt hast.
Nee, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Also da war es dann wahrscheinlich irgendwie so vermischt. Ich habe noch einen mitbekommen, der eben nach dem Radfahren vor mir war, aber den hatte ich noch auf dem Halbmarathon überholt, sodass man da noch gut auseinanderhalten konnte. Ab dem Zeitpunkt, wo du den Halbmarathon zu Ende hast, ist echt immer schwierig, irgendwie was auseinanderzuhalten. Ne? Wenn sich die ganzen Felder und Runden dann mischen, da kannst du dann vielleicht mal an der Geschwindigkeit erkennen, wer da eventuell noch bei dir mit dabei sein könnte. Aber selbst da gibt es ja auch welche, die dann irgendwie auf die erste Runde gehen und wirklich auch richtig schnell laufen. Also da ist dann immer schwer zu unterscheiden. Auf jeden Fall hat sich dann einen Ticken später rausgestellt, dass ich dann die 28 Sekunden irgendwie noch glücklich über die Ziellinie gebracht habe.
Ja, also du wurdest quasi deines Siegesjubels beraubt, aber trotzdem, also vielen Dank für die fantastische Schilderung. Ich bin jetzt habe ich die Bilder zu meinem Ticker-Erlebnis. Ganz, ganz fantastisch. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Es waren auch Profis am Start. Das wollen wir natürlich nicht verschweigen bei aller Begeisterung, die wir natürlich hier für das Age-Group-Rennen hatten. Aber du hast es gerade gesagt, lass uns mit den Frauen anfangen. Lucy Charles Barkley ist das Stichwort, die Siegerin, souverän, wie man ja das einfach nur auch als Lucy Charles Barkley, glaube ich, ins Ziel bringen kann. Ne? Es ging für sie darum, das Ding nach Hause zu bringen, und das hat sie gemacht mit riesigem Vorsprung.
Genau, ähnlich eigentlich wie Anna Haug, weil es, ich glaube, im letzten Jahr, als sie da auf der auch beim Ironman Lanzarote gestartet ist, für beide ist es ja auch so eine Art Heimrennen. Beide kennen die Insel in- und auswendig. Lucy Charles Barkley hat dort auch ihren ersten Profisieg gefeiert. Von daher, ja, absolut. Also es war jetzt nicht anders zu erwarten, wenn bei Lucy alles klappt. Läuft, dass sie dann ganz nach vorne kommt. Ich weiß nicht, ob sie noch so ein bisschen damit geliebäugelt hat, eventuell Richtung Streckenrekord zu gehen. Da haben jetzt am Ende knappe 11 Minuten, glaube ich, gefehlt. 9:06 oder so müsste, glaube ich, der Rekord von Anna Haug aus dem vergangenen Jahr sein. Aber ja, nichtsdestotrotz über alle Disziplinen die schnellste, selbst im Marathon, wo sie auch schon über 20 Minuten Vorsprung hatte, hat sie das wirklich locker nach Hause gelaufen. Oder was heißt locker? Auf jeden Fall gut nach Hause gelaufen. 3:01:58 dann noch hinten raus. Julia Scala, muss man sagen, die wurde Vierte, hatte den zweitschnellsten Marathon, nur 3 Sekunden langsamer. Also die ist da auch nochmal ganz gut hinten raus gelaufen. Aber ja, Lucy Charles Barclay ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, hat gezeigt, wie es geht. Und man muss ja auch sagen, als Profiathletin hat sie jetzt da nicht, oder als eine Athletin mit so großem Rang und Namen, hat jetzt nicht so ein schweres Rennen gescheut, wie es andere machen. Also sie hat sich dem wirklich gestellt und meinte so im Nachhinein, sie weiß gar nicht, warum es so lange von ihrem ersten Sieg bis jetzt gedauert hat, dass sie nochmal auf der Insel beim Ironman startet.
Ja, ich glaube natürlich, weil es natürlich auch immer andere Sachen zu tun gibt, ne? Und das war für sie ja jetzt auch ja die Rückkehr, auch nach einer ganz, ganz langen Phase irgendwie jetzt mit, klar, mit Zwischenstopp. Aber das war... das erste Mal wieder Langdistanz ist, glaube ich, auch echt was Besonderes. Und ich, also so hat sie sich im Nachgang ja auch geäußert, so, das ist meine Insel irgendwie, das ist was Besonderes irgendwie für sie. Und das kann man dann ja auch absolut nachvollziehen, dass man sagt, irgendwie so für einen Haken dran. Und ja, ist für so für die Triathlon-Szene ja irgendwie, letztendlich ist es ja eine sehr, sehr gute Nachricht. Irgendwie Lucy Charles Barclay hat den Haken gesetzt. Das haben ja noch sicher, das haben ja noch nicht alle, ne, für Hawaii. Deswegen, ja, eine der Top-Favoriten sicherlich wieder dabei, wieder am Start. Gewinnt vor Jeanne Colonne, spricht man das so aus, ich hoffe. Und du hast Julia Scala auf Platz 4 angesprochen. Davor nochmal Schwarz-Rot-Gold, Merle Brunet. Also Lucy Charles Barclay musste nur validieren. Es gab 3 Slots. Adam Riese, 2 Deutsche, zusätzlich qualifiziert für Hawaii.
So ist es. Merle Brunet auf jeden Fall ja mit dem Ziel angereist, sich zu qualifizieren. Lucy Charles Barclay ist da so ein bisschen der Glücksbringer, wurde auf jeden Fall dann vor Ort so ein bisschen rumgewitzelt, weil Merle Brunet auch im vergangenen Jahr beim Ironman Nizza am Start war, so ja, als Generalprobe, hat sich dort qualifiziert, auch als Lucy Charles Barclay gewonnen hat. Nun eben genauso. Von daher kann es für Merle Brunet nur gut auf Hawaii werden, weil absolut, Lucy Charles da auch dabei sein wird. Ja, aber Merle Brunet meint halt auch, sie hat das Rennen explizit deshalb gewählt, weil der Radpart schon sehr großen Anteil hat und als ja, starke Radfahrerin und Läuferin hat sie da eben ein Rennen ausgewählt, was ihr in die Karten spielt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sie hat sich schwimmmäßig auf jeden Fall auch verbessert, hat sie gesagt. In dem Feld ist sie jetzt mit der drittschnellsten Schwimmzeit raus und war einfach auch happy, wie das ganze Rennen gelaufen ist. Hatte so ein bisschen... Er hat sich nicht vielleicht geärgert, aber dass es am Ende dann noch so knapp hinten raus wurde, um eventuell Platz 2 zu kriegen, das war dann so ein bisschen in die Richtung, wo sie gesagt hat, vielleicht hätte ich einen Ticken früher noch versuchen müssen anzugreifen, aber ja, rundum war sie sehr zufrieden und hat da eben nach ihrem Duathlon-Weltmeistertitel in Alsdorf ja, ihren zweiten Langdistanz-Podium geholt und sich jetzt auch direkt für Hawaii qualifiziert.
Also hat sie noch was gesagt, wie sie weitermacht, also wie die Saison für sie weitergeht bis Hawaii? Sie ist ja Vollzeit als Ärztin unterwegs.
Ja, Challenge Rot wird der nächste Punkt sein. Da ist sie auf jeden Fall mit am Start. Was dann noch alles so kommt, muss sie mal planen. Es sei halt wirklich so, dass sie meinte, ja, der Terminkalender wurde jetzt damit natürlich voller und sie ist ja so eine vielseitige Athletin, zum Beispiel ja, Duathlon-Weltmeisterschaft in Zofingen ist ja auch ja, eigentlich bei den Duathleten wirklich so ein Riesenthema, da ist immer die Langdistanz. Dann spielt bei ihr auch noch mit rein, letztes Jahr hat sie sich für die E-Sports-Weltmeisterschaft qualifiziert, da werden die besten 20 dann eingeladen, ich glaube nach Abu Dhabi war das.
Ich glaube meine auch, ja.
Ja, ich glaube nach Abu Dhabi war das. Da liebäugelt sie auch wieder so ein bisschen mit, dass sie da eventuell die deutschen Farben vertreten kann, von daher, ja, sehr breit aufgestellt, viele Optionen, aber jetzt erstmal Rot und Hawaii sicher und dann mal gucken, was noch so alles dazwischen kommt. E-Sport Games wären einen Ticken später, Zofingen wäre irgendwie was dazwischen, also da muss sie nochmal planen, wie alles unter einem Hut oder auf welchen Hochzeiten sie da überall mittanzen kann.
Ja. Julia Scala, wir haben es gesagt, auf 4 sichert sich tatsächlich das letzte Recht für einen Slot und es war gar nicht klar, ob sie ihn nehmen wird. Sie hat ein Interview dir gegeben, danach noch, kann man bei uns auf dem YouTube-Kanal Triathlon Insider sich angucken, ja, wo sie so ein bisschen Einblick in ihr Seelenleben gibt, dass sie von sich aus den Slot wahrscheinlich nicht angenommen hätte, aber sie das Gefühl hat, sie schuldet das ihrem Umfeld und möchte da was zurückgeben, auch wenn sie noch nicht sich hundertprozentig sicher ist, ob sie tatsächlich nach Hawaii reist, aber den Slot hat sie erstmal genommen.
Also ich habe sie im Zielbereich getroffen, da haben wir auch schon direkt nach dem Rennen gesprochen. Da meint sie, ja, frag mich morgen nochmal, wenn ich ein bisschen mehr Farbe im Gesicht habe. Also sie hat da auch alles aus sich rausgeholt. Ja, also sie hat auch gesagt, sie muss jetzt keine Rennen machen, um irgendwie Rennen zu machen, sondern sie ist schon mehr auf dem Weg, dass sie dieses Profileben schon sehr genießt, aber Rennen haben will, die schon irgendwie was ausmachen und ihr was geben, wo sie irgendwie für sich die Herausforderungen sieht und auch was zurückbekommt. Und da meinte sie, ist der Ironman Lanzarote volle Kanne was, der ihr da genauso zugeschneidert war und ihr eigentlich in die Karten gespielt hat, so dass man sich den Herausforderungen mit dem Wind und den Höhenmetern stellt und dieser Härte, und sie ist da nicht hingefahren, um zu sagen, ich hole jetzt die Qualifikation. Das war absolut nicht ihr Ding. Und von daher war es schon so, dass sie dann halt meinte, boah, ich weiß es wirklich nicht, ob ich diesen Platz morgen annehme. Und da wurde wahrscheinlich dann schon am Abend und über den ganzen Morgen schon ein bisschen gegrübelt und vielleicht auch so ein paar unruhige oder eine unruhige Nacht gehabt. Aber auf jeden Fall hat sie sich jetzt am Ende dazu entschieden, dass sie die Option auf jeden Fall hat. Ob sie sie dann am Ende wählen wird, ist dann die Frage, weil sie halt auch meinte, es ist finanziell einfach schon so ein großer Aufwand für sie, und sie ist ja auch komplett ohne irgendwie Großsponsoren unterwegs. Also der Anzug ist komplett blank. Das heißt, wenn sie jetzt dahin fährt, wird es ja nicht so sein, dass sie da mit Sicherheit irgendwie Preisgeld abgreift oder sonst wie. Und da meinte sie auch, da ist sie ganz ehrlich, genau so sieht sie das auch. Es wird wahrscheinlich schon sowas sein, dass sie ihrem Team einfach richtig was zurückgeben kann, aber man muss halt sehen, wie der finanzielle Invest ist und da nicht irgendwie was machbar ist. So muss halt auch eine Profiathletin in die Richtung eben wirklich leben und gucken, wie es funktioniert.
Ja, krass. Und sie hat dir ja noch einen Einblick gegeben in ihre weitere Saisonplanung, ohne es explizit zu nennen, weil sie gesagt hat, ja, ich habe ihm das habe ich ja noch keinem gesagt. aber durch die Blume hat sie gesagt, sie wird dahin gehen, wo du schon warst. Und ich meine, wir können ja darüber sprechen. Also die Rede ist vom Norseman.
Ja, ich habe auch erst gedacht, Ironman Frankfurt, gar kein Frauenrennen, von was redet sie? Ja,
sie will die Herausforderung annehmen, aber dann, nee, das passt so nicht.
Back to back, also Julia, du musst mir jetzt nochmal, und dann haben wir das alles off the record nochmal erklärt. Nein, genau, sie nimmt den Norseman an, freut sich sehr darauf und ist ja auch genau so ein Rennen, wie sie eigentlich beschrieben hat, was sie gerne als Profiathletin bestreiten möchte. Das zählt komplett da rein. So dieses Abenteuer landschaftlich irgendwie große Herausforderungen zu bekommen, meint er aber auch, und vielleicht ist es deshalb, dass sie es nicht hundertprozentig ausgesprochen hat, dass sie einen sehr großen Respekt davor hat, weil sie einfach nicht die Athletin ist.
Besser ist es, glaube ich.
Ja, das auf jeden Fall. Aber dass sie nicht diese Athletin ist, die gerne mit Kälte umgeht oder da wirklich gut mit Kälte umgehen kann. Das ist so der Punkt, vor dem sie am meisten Respekt hat, aber sie freut sich sehr drauf, auf dieses gesamte Projekt Norseman und blickt da sehr, glaube ich, freudig dem entgegen.
Ja, also alle Norseman-Fans auch, glaube ich, da gehöre ich dazu, das weiß jeder, glaube ich, habe ich oft genug gesagt, ich kann das zu 100% unterschreiben und kann das, freue mich auch immer, natürlich, wenn man da Namen hat, die man kennt und mit denen man schon mal gesprochen hat, und wenn man die da am Start hat, ja. Könnt ihr euch weiter drüber austauschen, ja. Damit sind wir vielleicht auch bei den Männern. Du hast es vorhin du hast mit den Norwegern dich unterhalten. Habt ihr ein bisschen geflext mit euren schwarzen T-Shirts, die Norseman Finisher T-Shirts?
Wir haben die am Abend rausgeholt, sowas hat man immer dabei. Und natürlich, dann sind wir zusammen um die Häuser gezogen. ja, genau. Jon Breivoll und Christian Grü. Beides Norweger, die auch das Rennen mitbestimmt haben. Christian Grü ich bin beim Halbmarathon rausgelaufen, da sind mir die Großteil der Profis schon alle entgegengekommen. Und man muss sagen, ich hätte so ein Rennen ehrlich gesagt nicht erwartet, so einen Rennverlauf, weil sich eine sehr große Gruppe zusammengetan hat. Und die sind mir, glaube ich, ich will jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, es waren noch 5, 6 Athleten, die komplett als eine Gruppe unterwegs waren, und da war richtig Feuer drin. Also die sind wirklich nicht gelaufen, als wäre da jetzt ein Marathon, der da absolviert werden muss, sondern dass es irgendwie so eine Mitteldistanz ist, wo richtig Feuer gegeben wird. Und dort waren eben auch noch beide Norweger mit dabei, Mathias Pedersen, der Däne, Roddy Moja auch. Und ein Ticken weiter dahinter lief Clément Mignon, der um Anschluss bemüht war und da richtig gekämpft hat. Den nächsten Moment, den ich dann von der Gruppe gesehen habe, war auf jeden Fall so, dass sie deutlich auseinandergezogen war und alle auch so einen Ticken, oder nicht alle, aber ein Teil von denen im Gesichtsausdruck auf jeden Fall gezeigt haben, dass ich glaube mit einer 1:13 sind sie, glaube ich, den Halbmarathon angelaufen, dass der doch recht anstrengend war. Auf jeden Fall, ja, also es sind jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig diese ganz großen Namen. Ich meine, Cameron Worth und Sam Laidlaw hatten vorher abgesagt, genauso Gregory Barnaby, mit der bekannteste hier wahrscheinlich noch Clément Mignon. Aber,
auf jeden Fall, ja.
Genau, aber Dylan Magnin darf man nicht vergessen, den Franzosen Ironman Barcelona im vergangenen Jahr Dritter geworden und damit auch schon die Qualifikation für Hawaii. Und der hat einfach auch mal gezeigt, dass er eine enorme Laufstärke hat. Der hat nämlich Richtung der letzten 10 Kilometer die Lücke geschlossen nach vorne und hat dann nochmal richtig Feuer gegeben und gut Distanz zwischen sich gelegt oder ein paar Sekunden. Also mit über einer halben Minute hat er dann am Ende gewonnen. Auch ein 2:39er Marathon auf dem Marathonkurs, der, würde ich sagen, schon ist relativ flach, aber durch die Stadt hat er schon ein paar Höhenmeter. Also da muss man auch immer so zwei Anstiege.
Ja, die Vorbelastung ist halt auch definitiv eine andere als bei einem, in Anführungszeichen, normalen Ironman.
Eine Stunde länger, auch bei den Profis so ungefähr. Von daher, ja, mega spannendes Rennen bei den Männern, muss man sagen. Und am Ende gewinnt eben Dylan Magnin vor Rodi Moja und Matthias Petersen. Jon Breivoldt wird noch Vierter, der am Ende eben wirklich es noch schafft, sich vor Clément Mignon ins Ziel zu retten. Auch da eben nur eine knappe halbe Minute Unterschied. Da sieht man einfach, wie eng es war.
Ja,
also
brutal.
Es war wirklich, ich glaube, zwischen den ersten 6 Plätzen oder ersten 7 Plätzen war Richtung Halbmarathon-Marke irgendwie eine halbe Minute oder so. Also es war wirklich extrem. Auf jeden Fall Clément Mignon dadurch nicht qualifiziert, aber Jon Breivoldt eben als Dritter, dadurch, dass es eben auch bei den Männern 3 Quali-Plätze gibt, qualifiziert sich als Viertes und ja, schließt damit die norwegische Riege auf jeden Fall für die Langdistanzstarter in Nizza. Aber für Clément Mignon heißt es natürlich jetzt irgendwie, ja, wahrscheinlich Frankfurt.
Irgendwas muss er noch.
Irgendwas muss er noch.
Ja, das ist, ja, das ist die Krux. Wenn so ein Rennen nicht klappt, dann muss man noch was anderes in der Hinterhalt haben. Bester Deutscher, Lukas Stahl auf Platz 13 und Christoph Mattner auf Platz 18 noch aus deutscher Sicht. Ja, das ist, du hast es vorhin gesagt, die ganz, 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 ganz prominenten Namen, also sprich Sam Laidlaw, den wir da erwartet hatten erst, der lange auf der Startliste stand, nicht am Start. Auch der wird sich ein Rennen noch suchen müssen, bei dem er, ja, validiert.
Genau, und man muss sagen, also wenn man sich wirklich anguckt, es sind vielleicht nicht die ganz großen Namen, aber ich glaube, ähnlich wie in Nizza, es kann einfach bei dem Rennen wirklich alles passieren, dadurch, dass da beim Fahrradfahren, ja, schon vielleicht der ein oder andere etwas überzieht. Das sieht man auf jeden Fall auch. Ich weiß jetzt nicht, warum Lars Lohmholt und Torben Nick Madsen zum Beispiel ausgestiegen sind. Waren beide auf jeden Fall auch noch auf der Laufstrecke, auf der Radstrecke. Milan Bruns ebenso. Das sind schon auch eher Namen, die so ein bisschen bekannter sind, die auch fürs Radfahren ja, stehen. Ja. Und damit sieht man auch einfach, ja, in welche Richtung es gehen kann. Und dass so ein Ironman echt nicht unterschätzt werden darf.
Das wissen, glaube ich, alle, die hier zuhören, die das schon mal länger verfolgt haben, definitiv. Und ja, tolles Rennen. Nächstes Mal, wir müssen uns das auch mal live angucken, auf jeden Fall.
Also ich sage, ich weiß auf jeden Fall, was ich machen werde. Wenn ich dann nochmal am Start bin, dann habe ich keine 8:58 am Start. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich hatte noch mit einem Profi gesprochen oder mit einem Age-Grouper, der jetzt Profi ist. Der ist im vergangenen Jahr in Hamburg hier Dritter geworden. Der kennt die Insel auch ganz gut. Ist vielleicht sogar noch mal einen Ticken kräftiger gebaut als ich. Als ich meinte, dass ich mit dem 8:58 unterwegs bin, dann hat er mir nur auf die Schulter geklopft und meinte, das solltest du vielleicht lassen.
Guter Junge, mach
guter
mal.
Junge, genau.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall sehr spannendes Männerrennen, extrem hohe Leistungsdichte, die da gezeigt wurde bei den Frauen, relativ klar mit Lucy Charles Barclay, aber mit zwei ja, wunderschönen deutschen Ausgängen, muss man sagen, am Ende. Und damit ja, steigt die Riege der deutschen Athletinnen und Athleten, die sich einfach für die Ironman-Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Und da können wir auf jeden Fall auch nochmal auf trimark.de verweisen, wo wir immer wieder den gleichen Artikel, oder nicht den gleichen Artikel, aber immer wieder zeigen.
Aktuell, ja.
Immer aktualisieren, sodass da eben die Starter und Starterinnen bekannt sind.
Auf jeden Fall. Ich habe ja auch gerade nochmal ein Foto auf Lucy Charles Barkley, jetzt auf jeden Fall besser gemacht als du. Die ist nämlich mit einem, ja, was ist das, maximal 60 Vorderrad unterwegs.
Ich glaube noch nicht mal. Aber
noch nicht mal, ne?
Ja,
sieht abgefahren
mal
aus. Hinten die Scheibe, vorne flach.
Ja, aber
Athletin auch flach.
Ja, ich habe gedacht, Optik spielt auch mit rein.
Ja, wer schön sein will, muss leiden. Das ist ein altes Sprichwort, das wissen wir schon seit längerer Zeit. Aber ja, du hast gelitten, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. So, und jetzt genug zu Lanzarote. Es gab natürlich auch noch andere Rennen. Und da müssen wir auf jeden Fall in erster Linie mal über das in Aix-en-Provence reden. Die Pro Series hat wieder Station gemacht. Und immer dann, wenn der Name Christian Blumenfeld auf der Startliste steht, dann weiß man, da geht's ab. Und genauso war es auch. Krasses Rennen. Christian Blumenfeld gewinnt bei den Männern, aber vielleicht fangen wir einfach mal mit den Frauen nochmal an. Es ist, glaube ich, das Frauenrennen ist etwas schneller erzählt sozusagen als das Männerrennen. Da hat nämlich Marjolaine Pierre einen Alleingang gemacht, muss man sagen. Sie war nicht ganz vorne mit beim Schwimmen und hat aber gesagt, okay, ich begehe mich in die Aufholjagd und fahre einfach an allen vorbei und laufe einfach vorne raus und hol mir das Rennen in der Stadt, in der ich studiert habe, in der ich so viel, wie hat sie im Zielinterview gesagt, schon so viele Partynächte verlebt hat. Eine weitere Partynacht kam dazu, Marjolaine Pierre gewinnt. Ja, in beeindruckender Manier. Sie ist wieder da. Hat auch ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Im Zielinterview ist sie sehr emotional geworden, weil sie auch gesagt hat, es war so eine harte Zeit mit Verletzungen und Rückschlägen und so weiter. Und jetzt wieder da zu sein, fühlt sich einfach so fantastisch an. Fand ich sehr interessant.
Ja, bei ihr ist es auf jeden Fall so, dass da sich, glaube ich, schon Druck aufgebaut hat. Also ich meine, sie ist mit ihrem Freund Clément Mignon zusammen in Valencia. Für beide läuft es da überhaupt nicht. Sie wurde in Valencia Neunte. Eigentlich haben, denke ich, beide damit gedacht, okay, Marbella können wir hier direkt eintüten. Und dann, wenn es natürlich so nach einer langen Verletzungszeit war und der Ironman Valencia dann der Saison-Einstieg, du wirst Neunte, irgendwie hast Magenprobleme, also da hat ja überhaupt nichts zusammengepasst bei ihr. Also beim Fahrradfahren ist sie nicht nach vorne gekommen, beim Laufen hatte sie Gehpausen, weil sie Probleme hatte und dann kommt sie mit so einem Paukenschlag eigentlich wieder zurück in Aix-en-Provence, schafft da den schnellsten Radsplit, zeigt einfach auch beim Laufen eine richtig gute Manier. Von daher kann ich da so eine Träne und diese Erleichterung von ihr definitiv verstehen. Und man sieht es ja dann wahrscheinlich bei Clément Mignon, dass es da ganz anders aussieht. Und ja, umso freudiger kann sie wahrscheinlich sein. Und es ist natürlich auch ein sehr schöner Fingerzeig so in Richtung Ironman Hamburg.
Auf jeden Fall, ne? Weil das ist ja so das letzte richtig große Ergebnis, was man von ihr im Hinterkopf hat, eben ihr vierter Platz in Nizza, was ja für sie auch bei der auch eine Art Heim-WM, also da wohnt sie in Nizza und kennt da jeden Stein, wie man so schön sagt, und eben aber hier in Aix eben auch, und das hat sie fantastisch ausgespielt. Ja, und jetzt will sie Hamburg kennenlernen, die Strecke. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Über Hamburg reden wir natürlich noch ausführlich dann, wenn wir direkt bei der Vorschau sind. Hier wollen wir jetzt nochmal zurückgucken. Lissy Rayner wird Zweite und Lena Meissner nach dem schnellsten Schwimmen wird Dritte. Was kann man zu ihr sagen? Sie hat gesagt, es war sehr, sehr, sehr harter Tag für sie. Also hartes Radfahren und dann eben da dran zu bleiben, ein Podium noch zu verteidigen gegen eine starke Marta Sanchez. Ja, das ist ein weiteres Podium für Lena Meissner.
Ein weiteres Podium für Lena Meissner, genau. Ich glaube, wenn sie es schafft, diesen Halbmarathon hinten noch einen Ticken besser raufzulaufen, als sie es jetzt schon die letzten beiden Male gezeigt hat, dann ist da auf jeden Fall noch mehr drin. Sie etabliert sich auf jeden Fall so ein bisschen auf der Mitteldistanz, kann man auf jeden Fall sagen. Dieses Jahr jetzt schon zwei Ironman Pro Series Rennen, eben mit Jesolo und Aix, Platz 2 und 3. Hat da auf jeden Fall ein paar Punkte eingeheimst, wird auf jeden Fall nichts für die Top Ten, weil ihr die langen Distanzen fehlen.
Das ist das Ding, ja.
Aber definitiv schon richtig stark. Und wenn man jetzt ihre gesamte Leistungs- oder ihre ganze Gesamtbilanz für die Mitteldistanz anschaut, dann hat sie einfach 5 Mitteldistanzen, 4-mal auf dem Podium. Da kann man jetzt erstmal nicht großartig meckern. ich glaube halt, es muss so noch ein kleines Zusammenspiel mit der Verpflegung und diesem Gefühl kommen, dass da wirklich alles möglich ist bei ihr. Und dann geht es, glaube ich, noch weiter nach vorne, als es jetzt eh schon ist, weil sie bringt einfach die gesamte Grundvoraussetzung mit. Beim Fahrradfahren hat sie sich schon ziemlich durchgebissen, hat ja auch gesagt, irgendwie 1000 Mal hingefallen, 1001 Mal aufgestanden. Also es war wirklich ein richtig, richtig harter Tag für sie. Aber wenn er dann eben mit dem 3. Platz belohnt wird, kann man so dieses letzte Mal aufstehen, sich dann schon ziemlich auf die Schulter klopfen und freudig darüber sein. Aber auf jeden Fall richtig gutes Ding und auch bei beiden Rennen eben der Pro Series gezeigt, dass sie da auch bei den Großen halt mitlaufen kann. Und Lizzie Rayner, die du auch angesprochen hast, die Britin, eben in Valencia 3. geworden, jetzt 2., für die läuft es auch ganz gut, präsentiert sich halt auch stark, gut auf dem Rad, gut beim Schwimmen eben, knapp hinter Lena Meissner, nur aus dem Wasser. Also die bringt da auch richtig was mit und glaube, ist eine Athletin, die man da sicherlich jetzt häufiger auf der Mitteldistanz auf jeden Fall hören wird.
Auf jeden Fall. Das war das Rennen kurz zusammengefasst der Frauen. Kommen wir zu den Männern. Also, wir haben es angedeutet. Christian Blumenfeld gewinnt und macht damit, ja, wie soll man sagen, seinen Patzer aus Oceanside, Radpanne und damit keinen Anschluss mehr an die Spitze, macht ihn wett in beeindruckender Art und Weise, dass er gut drauf ist, hat er schon in Oceanside angedeutet, da hinten drauf einen sehr, sehr schnellen Halbmarathon noch hingelegt, obwohl es ja für die Gesamtwertung, für seinen angestrebten Sieg bei der Ironman Pro Series im Grunde keine Rolle mehr gespielt hat. Dann in Texas, der Sieg sehr, sehr souverän, sehr beeindruckend gezeigt, was er drauf hat. Und jetzt eben dann auch nochmal dieses, ja, es war das Ausweichrennen sozusagen, von vornherein so eingeplant, falls irgendwas schief geht, ich brauche die Punkte. Also das gilt ja für alle drei, für Christian Blumenfeld, für Kasper Staunitz, für Gustav Iden, die haben ja denselben Rennkalender. Und man hat ihn das in Oceanside angemerkt, da hat er gesagt so, ja, alles gut und schön. Und auch in Texas hat er gesagt, ja, das war gut, tipptopp, maximale Punktzahl. Jetzt muss ich auf der 70-3-Distanz nachlegen, denn er strebt es tatsächlich an. Er strebt den lupenreinen Sieg in der Pro Series an. Jedes Mal die maximale Punktzahl. Was natürlich auch bedeuten würde, er muss Ironman-Weltmeister werden, er muss Europameister werden in Frankfurt und er muss 70-3-Weltmeister werden. Die Rennen würden ihm noch fehlen, aber wenn es einem zuzutrauen ist, glaube ich, dann ist es Christian Blumenfeld.
Also in der aktuellen Form auf jeden Fall. Es macht schon, finde ich, richtig Spaß zuzugucken. Also es war die Übertragung, als er auf die letzten 3 Kilometer gegangen ist, der Laufkurs war schon anspruchsvoll. Also es ging ja hoch und runter. Es war jetzt kein topfebener Kurs.
Überhaupt nicht. Und immer wieder um die Kurven und über Brücken und alles Mögliche.
Also der Wahnsinn. Der Laufkurs war wirklich anspruchsvoll. Und da eine 67-12 hinten rauf zu laufen, zeigt einfach, was da wirklich drin ist und sein Antritt. Also es war der Wahnsinn. Das Kameramotorrad oder der Kamera hier One Wheel, der da mitgefahren ist, wie die Zuschauer an der Seite lang geflogen sind, da hat man einfach gesehen, was für eine Geschwindigkeit der Typ da wirklich gerade drauf hat. Und wie du sagst, also wenn er da wirklich oder wenn es ihm einem zuzutrauen ist, dann ist es wirklich Christian Blumenfeld, dass er da versucht, die volle Punktzahl rauszuholen in der Ironman Pro Series. Wird wahrscheinlich auch ganz cool aussehen, wenn da keine irgendwelchen anderen Sachen als Nullen hinten dran stehen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, alle jubeln jetzt so über Christian Blumenfeld. Man darf nicht vergessen, Kasper Stornes, was der als 2. Norweger da hinter ihm geleistet hat, läuft nur 5 Sekunden langsamer, ist Ticken schneller geschwommen, beim Wechsel dann einmal ein bisschen Zeit verloren, aber letztendlich war der Abstand jetzt bei 31 Sekunden. Also ich finde, Kasper Stornes darf man da ganz und gar nicht vergessen und der hat einfach gezeigt, dass der so diesen Wandel in Richtung Langdistanzathlet jetzt für Mittel- und Langdistanz eben auch wirklich vollzieht und da so die 3. große Macht in der Riege wird.
Ja, oder vielleicht sogar schon die 2. ist mittlerweile, das muss man tatsächlich sagen. Nachdem er ja auch in Oceanside sehr, sehr lange sehr, sehr gut dabei war, ist er dann beim Laufen, hat er Probleme bekommen, ist da am Ende nur in Anführungszeichen 24. geworden. Das sah jetzt zwischenzeitlich ganz, ganz anders aus. Dann beim Ironman Texas wird er 5. Also ne, da auf jeden Fall auf der Langdistanz schon sehr, sehr gute Punkte geholt. Das ist dann die Krux, ne? Wenn Christian Blumenfeld gewinnt vorne, dann wird der Abstand natürlich, wird die Punktzahl mal ein bisschen geringer als vielleicht bei manch anderen Rennen der Pro Series. Ja, und jetzt eben Zweiter hier in Aix-en-Provence. Und ja, Kasper Stornes, definitiv, muss man sagen, ist da mehr als ein Achtungserfolg gelungen. Also er ist sehr, 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 sehr gut dabei gewesen und war ja derjenige, der es dann geschafft hat, nachdem er quasi aufgeschlossen hat zu dieser Gruppe mit Christian Blumenfeld, dann zumindest in Schlagdistanz bleiben konnte mit Simon Vian, der am Ende Dritter wird. Aber nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, und das hat man dann ja auch gesehen, Christian Blumenfeld, der jetzt ja fast die gleiche Laufzeit hatte mit 1.712 zu 1.717. Ich persönlich habe das Gefühl, da ist halt noch sehr, sehr viel mehr drin. Es gab unterschiedliche Konstellationen in dieser Spitzengruppe. Es kam immer mal wieder jemand Neues dazu. Ne? Dann war auf einmal Jonas Schomburg da, der wahnsinnig gut aufgelaufen ist. Der ist dann wieder rausgefallen. Dann war es Kasper Stornes. Dann drohte sozusagen von hinten Pierre Lecor, der ja auch von dem Christian Blumenfeld tatsächlich im Vorfeld gesagt hat, so auf den muss ich aufpassen. Ne? Weil das ist der einer, der auch wirklich, wirklich schnell laufen kann. Aber alle haben es nicht geschafft, dann eben auf diesen Christian Blumenfeld zu reagieren, der eben mit seinem Antritt klargemacht hat, ich laufe in einer ganz anderen Liga. Und das ist wirklich, deswegen kann man fast so ein bisschen spielt, in Anführungszeichen sagen, für mich sieht das mittlerweile so aus, und wir haben das in Texas ja auch schon gesehen, dass er mit einer Gruppe losläuft und dann sagt so, oh, das gucken wir uns erstmal an, wie seid ihr drauf, was machen wir heute, oh, jetzt kommt ein anderer dazu, hin und her, und dann guckt er irgendwann auf die Uhr und sagt so, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal den Weg nach vorne und zeige mal, was ich wirklich drauf habe im Laufen. Und ich glaube tatsächlich, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Es ist, für mich beeindruckt das sehr. Und vielleicht unterstreicht das so ein bisschen ein Zitat von Paul Schuster, der am Ende gesagt hat, er hat nicht so einen wahnsinnig guten Tag gehabt. Er ist 33. geworden. Aber er ordnet auf Instagram so ein bisschen ein, wie die Sache da vorne aussieht. Er hat nämlich gesagt, die Jungs an der Spitze sind eine 1,7 gelaufen. Dazu bin ich nicht in der Lage. So sieht's aus. Ich gehe zurück an die Arbeit, aber das kann ich nicht. Also das war jetzt interpretiert, was die da vorne imstande sind zu leisten. Und ich glaube, es waren am Ende 10 Athleten, die unter 1,10 gelaufen sind. Das ist einfach eine neue Realität.
Genau, also da, ja, ich meine, im vergangenen Jahr waren schon noch so 1-2 Athleten, die es auch immer mal geschafft haben. Da hat man über so ein paar Zeiten sich dann gefreut und hat gesagt, okay, es geht in die richtige Richtung. Aber auch schon Rico Bogen musste ja auch schon so in Jesolo anerkennen, dass da einfach diese Realität angekommen ist, dass man unter 1,10 auf halbwegs anspruchsvollen oder flachen Kursen mindestens laufen muss, damit man eine Chance hat, eben bei der Ironman Pro Series ganz vorne dabei zu sein, beziehungsweise die Geschwindigkeiten laufen muss, auch bei der T100, damit es irgendwie für eine vordere Platzierung oder ein Podium funktioniert. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass eine 1,07 jeder einfach so in den Tank hat. Also 67 Minuten muss auch einfach mal ohne die Vorbelastung gelaufen werden. Also das ist, und da glaube ich auch, dass nicht jeder Profi einfach nur, weil er sagt, er lässt 90 Kilometer Rad fahren und 1,9 Kilometer Schwimmen weg, dass er dann ganz einfach unter die 70 Minuten oder in Richtung 67 Minuten kommt. Von daher ist es nicht einfach mal so gemacht. Und so wie Paul Schuster sagt, der ist jetzt eine 1,15 gelaufen. Ja, die kann man auch nicht einfach so im Training einmal rausholen, weil man sagt, man versucht jetzt hier auf dem Split von einer 3,11 zu laufen, damit am Ende eine 67 Minuten rauskommt. Also das ist schon, ja, aber auf jeden Fall für alle, die den Wechsel vollziehen wollen oder da vorne dabei sein wollen, wissen, was sie zu tun haben. Man muss schnell laufen können am Ende.
Ja, das ist das Problem ist, dass natürlich dieses Profil, was Christian Blumenfeld mitbringt, ne, gut dabei beim Schwimmen, volle Kontrolle auf dem Rad und dann eben Vollgas beim Laufen. Das führt natürlich auch zu Rennsituationen. Du hast es gesagt, wer da vorne mit dabei sein will, der muss auch unterschiedlich was riskieren. Das fand ich halt in diesem Rennen besonders deutlich. Wir haben angefangen bei Ruben Zipunke, der gut geschwommen ist und dann gesagt hat so, okay, ich mache Ruben Zipunke Sachen, quasi ich hole schnell auf beim Schwimmen und beziehungsweise nach dem Schwimmen, ich setze mich schnell an die Spitze beim Radfahren, und dem ja immerhin das gelungen ist, ich glaube, es waren über 2 Minuten, die er rausgefahren hat, mit vollem Risiko beim Radfahren, dann auch noch für seine Verhältnisse schnell angelaufen, Und dann aber natürlich eingeholt und absolut nichts dem mir zu entgegenzusetzen hatte. Das war die Radvariante. Jonas Schomburg ist in der Gruppe mitgefahren und hat dann gesagt, ich laufe nochmal auf die Spitze. Mit Ironman hat auch von wahnsinnigen Splits geredet. Die da
ja, das hat nicht ganz gestimmt, genau. Ja, da wurde auch schon ein bisschen gehatet, aber... Ja,
immerhin ist es ihm gelungen, auf die Spitze aufzulaufen, richtig. Aber am Ende hat auch er bezahlt und auch Pierre Lecor hat am Ende bezahlt dafür, dass er es versucht hat. Aber du musst es ja machen. Du musst es versuchen und musst dann dieses Risiko eingehen, dass es eben nicht funktioniert, wenn du da vorne noch was mitspielen willst.
Ja, eben. Also man muss seine Stärken irgendwie ausspielen. Ruben Zibunka hat es genau richtig gemacht. Ich meine, der weiß auch, was er drauf hat. Von daher war das, finde ich, nicht so unbedingt so ein Ruben Zibunka-Ding, sondern so ein Ding, okay, ich spiele alle meine Karten.
Ja, aber das meine ich. Also ich meine das nicht despektierlich, sondern ich meine, er hat das gemacht, was er machen muss. Er muss sich auf dem Radfahren absetzen, weil wenn er mit denen in die Wechselzone geht, das bringt ihm überhaupt gar nichts. Ne? Aber er kann versuchen, durchzukommen und er ist immerhin der Vorjahressieger gewesen, ne? da zu sagen, okay, den Anspruch habe ich. Ich setze mich da jetzt an die Spitze, hat alles rausgeholt, was ging und ist mutig angelaufen, aber es reicht einfach nicht.
Aber genau so hätte ich es auch gemacht. Also der hat seine Karten so super gespielt, finde ich. Und klar, eine 1,14 ist in dem Feld einfach nicht so, dass es für ganz nach vorne reicht. Und wahrscheinlich wird es auch schwer, dann noch die Zeit, also die 7 Minuten beim Fahrradfahren rauszuholen.
Das das ist das Problem. Ne? Wenn Christian Blumenfeld jetzt kein Fahrrad fahren könnte, dann wäre es einfacher. Aber das ist nicht der Fall.
Nee, der bringt wirklich eine richtig gute Leistung mit. Aber bei Pierre Lecoré, da finde ich es auch noch so, da fehlt das Radfahren noch so ein bisschen. Wenn er da besser dran wäre, wäre es auch einfach so, dass er da ein ziemlich gutes Gesamtpaket hat. Aber man muss eben, so wie du sagst, als Athlet, der irgendwo seine Stärken kennt, genau diese spielen und hoffen, dass ein Christian Blumenfeld vielleicht da die nicht erstmal direkt mitgeht und guckt, dass er eventuell die Karte zu spät ausspielt. Ich finde, der hat es ja auch wieder richtig gut gemacht, dass er da in der Gruppe dabei geblieben ist, ist nicht irgendwie nervös geworden, sondern wusste genau, wann er was machen muss, kommt in der Gruppe vom Rad. Den Simon Vian lassen sie auch erstmal laufen und er wusste, okay, das Ding laufe ich zu und dann haben wir das.
Also fantastisch. Das
ist wunderbar. Ja.
Also mich begeistert das. Ich bin sehr gespannt auf letztendlich Frankfurt, der nächste große Halt hier. Da ist er Vorjahressieger, auch da beeindruckend gelaufen, schon aus einer ganz anderen Ausgangslage heraus. Ich bin wirklich gespannt, ob es überhaupt jemanden, das Rennen wird granatenstark besetzt sein. Wir werden dann das Duell mit Magnus Ditlev sehen, voraussichtlich. Patrick Lange wird am Start sein. Wir werden gucken. Das wird das erste, der richtige Langdistanz-Clash sozusagen. Und auch noch viele weitere Namen werden noch am Start sein, haben schon ganz viele angekündigt, dass sie da dabei sein wollen. Das wird schon mal nochmal ein richtiger Fingerzeig dann auf den Herbst. Also ja, das wird gut.
Das ist das letzte große Kräftemessen vor der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. Und ja, ich glaube, was ihm in Nizza erstmal schon mal wieder in die Karten spielt, soweit kann man ja schon mal einen Ticken vorausgucken, ist, glaube ich, einfach, dass die Wetterbedingungen andere sein werden als auf Hawaii, wo er ja im vergangenen Jahr nicht so hundertprozentig mit klarkam. Vielleicht auch, weil er einfach aus einer anderen Vorbereitung kam und Hawaii so mitgenommen hat. Aber genau das wird, denke ich, ihm in die Karten spielen, so ähnlich wie in St. George, hartes Radfahren mit Höhenmetern und dann ein topfebener Marathon, wo er alles raushauen kann. Und ich glaube, es ist halt so, dass der, wenn man sich an die Bilder aus Frankfurt aus dem vergangenen Jahr erinnert, wie er da nach der Verpflegungsstation dann gelaufen ist, so ist es, glaube ich, wie du gesagt hast, dass er da immer wieder vielleicht einen Gang findet oder mit den Gegnern spielt. Ich glaube gar nicht, dass er mit den Gegnern spielt, aber der weiß ganz genau, okay, wann es drauf ankommt und dass er dann wirklich einfach so tief geht, wie manch andere vielleicht nicht gehen können. Obwohl die auch noch einen Gang finden können, ist es so, wenn der weiß, er ist am Ende, er versucht es dennoch bis auf die Ziellinie, das irgendwie durchzubringen.
Ja, aber du sagst gerade, dieses Timing ist, glaube ich, entscheidend. Ne? Und ich meine das auch nicht irgendwie, dass er irgendwie die lächerlich machen würde oder so, sondern er sucht halt den richtigen Zeitpunkt und sagt nicht, ich muss jetzt hier irgendjemandem irgendwas beweisen oder irgendwie hoffen. Also er weiß ja von sich selbst, dass er es drinne hat und dass auch dieser Einbruch nicht folgt am Ende. Und das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Jetzt haben wir aber ganz schöne Blumenfeld-Loblied gesungen hier heute.
Haben wir ihm aber ganz schöne Blumen gegeben.
Ja, eine
das
Blume.
Stimmt.
Ja.
Ja, Gustav Iden, wenn man da noch auf den anderen ehemaligen Ironman-Weltmeister eingeht, kann, finde ich, nicht ganz so an dem anschließen, was er uns in Oceanside gezeigt hat. Also beim Schwimmen schon erstmal einen Ticken weiter zurück als eigentlich vermutet. Da ist er ja in Oceanside, ist er ja, glaube ich, fast mit Christian Blumenfeld rausgekommen. Jetzt fehlt ihm allerdings da schon irgendwie ein ganz schönes Stück und hat ihm dann aber auch nicht geschafft, so dieses Stück nach vorne hin zu schließen. Also da fehlte ihm das dann schon. Er ist in 23:31 geschwommen, fast eine Minute langsamer eben als Christian Blumenfeld. Und dann fehlt ihm einfach irgendwie gefühlt auch die Renndynamik beim Radfahren, da weiter nach vorne zu kommen. Ich meine, er ist jetzt immer noch eine 1:10 gelaufen, hat damit irgendwie so ein bisschen Ergebniskorrektur betrieben im Rahmen. Aber für die Pro Series ist bei Gustav der Zug abgefahren. Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass es dann eben schwer wird, auch noch so irgendwie die volle Punktzahl rauszusuchen, weil er wird ja auch in Frankfurt mit am Start sein,
ja.
So wie es geplant ist. Und Texas war ja auch nicht so, dass er da eine volle Punktzahl abgegriffen hat. Von daher wird es bei Gustav Iden auf jeden Fall nicht mehr darum gehen, denke ich, um den Pro-Series-Sieg.
Wahrscheinlich nicht. Also er wird sich wahrscheinlich ganz gut halten immer noch, dass, je nachdem auch, wie es für ihn weitergeht. Aber ich glaube, möglicherweise ist es tatsächlich auch so. Ich habe jetzt von ihm noch nichts gehört. Er hatte sich noch nicht geäußert bis jetzt, bis zum Aufnahmedatum dazu, was da los war. Oder ob es halt einfach so, ja, einfach er so ein Rennen jetzt auch einfach hinnimmt, sozusagen als Tag auf dem Weg zu Nizza. Denn das ist eigentlich das ganz große Ziel, was er ausgegeben hat. Im Gegensatz ja zu Christian Blumenfeld, der gesagt hat, er will einfach alles gewinnen. Er will einfach, dieses Jahr ist Revenge-Jahr. Hier wird jetzt zurückgeschossen. Jetzt wird alles, für alles, was ich letztes Jahr Häme auch kassieren musste, für Dinge, die nicht gut gelaufen sind, dieses Jahr will er das anders machen. Es sieht so aus, als wenn er auf dem Weg dahin ist. Gustav Iden hat schon immer gesagt, Nizza ist mein Ziel. Da will ich nochmal zeigen, warum ich 2019 da 73 Weltmeister geworden bin. Das will ich noch einmal erleben. Das ist mein Ding, das ist meine Strecke. Und deswegen, ich glaube, es wäre sehr, sehr, sehr verfrüht, ihn dafür abzuschreiben. Du hast es schon gesagt.
Nee, das auf gar keinen Fall. Also dafür, finde ich, ist er oder hat er auch einfach zu gute Leistungen schon gezeigt in diesem Jahr, als dass man ihn da komplett abschreibt. Und klar, so ein Aufbau muss erstmal richtig getätigt werden. Ich meine, da gibt es auch noch viele andere Athleten, die sich schon qualifiziert haben, die jetzt eventuell auch nicht so hundertprozentig abgeschlossen haben oder abgeschnitten haben, wie sie es wollen. Aber ja, bis Nizza ist es noch ziemlich weit und dann jetzt hier schon zu sagen, okay, er wird nur, was wurde er, jetzt müssen wir ja einmal einen Ticken runter scrollen.
23.
Wir dürfen nicht mit ihm rechnen, das ist, ja, Quatsch.
Das ist Quatsch, genau. Ein herrliches Schlusswort zum Thema Ironman Pro Series. Ja, Wahnsinn. Wir sind schon über eine Stunde. Wir könnten noch ewig lange über Chamorin quatschen. Wir könnten noch ewig lange über Yokohama quatschen. Da waren noch hochkarätige Rennen. In Chamorin vielleicht nochmal ganz kurz, ungünstige Bedingungen. Also Schwimmen musste verkürzt werden, richtig saukalt. Es gab Pech mit Stürzen. Frederik Funk hat's erwischt, Justus Nieschlag auch. Es war von vielen nicht der Tag, den sie wollen, außer, kann man vielleicht sagen, bei den Männern Christian Höhnhaug.
Ja, ich meine, es ist so ein Rennen, entweder du gehst da raus, weil du dir Selbstvertrauen holen willst und kannst sagen, boah, unter den Bedingungen bin ich da durchgekommen und habe das Ding nach Hause gebracht und hast eine richtig breite Brust. Wenn du jetzt Chamorin dafür genommen hast, um dir irgendwie so ein bisschen Selbstvertrauen für die gesamte Saison zu holen und dann irgendwie so dieses Schwimmen verkürzt ist oder ja, eventuell so wie in Chattanooga sogar ausfällt und du da schon nicht genau rankommst und dir das zeigen kannst, dann beim Radfahren shittet ist und du merkst einfach, dass irgendwie alles nicht funktioniert, rutscht dann noch weg, verletzt dich sogar, dann ist es auf jeden Fall auch kein Rennen, wo du dann sagst, du kannst natürlich dann irgendwie sagen, okay, haken wir ab, es waren die harten Bedingungen, dennoch hängt es irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen mit drin und da muss Frederik Funk, denke ich, schon schnell sagen, okay, also wirklich mal Mund abwaschen, Chamorin stellen wir ganz weit hinten an und da mal schauen, wie es war, aber auf jeden Fall nicht das Rennen, wie sich es viele gewünscht haben.
Ja, gehört ja für ihn so ein bisschen zu seinen Lieblingsrennen, hat er mal gesagt, war da schon ewig, auf, ich glaube 7. oder 8. Mal am Start. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei Christian Höhnhaug das in diese Richtung geht, dass das eins seiner Lieblingsrennen wird. Er hat einen ganz coolen Instagram-Post nach seinem Sieg abgelassen, dass er gesagt hat, so, also in Anführungszeichen jetzt kein Zitat, aber im übertragenen Sinn, Real Talk, das passiert mir nicht so. Ich gewinne nicht so häufig. Das ist was ganz Besonderes für mich. Er ist zwar oft dabei und das ist tatsächlich mir auch nochmal bewusst geworden. Ne? Er spielt oft so eine ganz gute Rolle in den Rennen und so weiter und wird dann mal Dritter, mal Vierter, dann läuft auch mal wieder ein Rennen nicht so gut und so weiter. Aber Siege hat er nicht so wahnsinnig viele vorzuweisen. Und deswegen hat er gesagt, das ist für mich ein gutes Omen, dass ich jetzt hier heute das mit einer richtig, richtig starken Radleistung alle unter Druck setzen konnte, besser war auf dem Rad als alle anderen und dann aber das Ding auch nach Hause bringe und tatsächlich mal das Banner hochhalten kann. Das gibt ihm sehr viel Selbstbewusstsein. Ja, da darf man mal gespannt sein, wo es für ihn dahin geht. Ne? Auch so ein Athlet, den man, ja, ich will nicht sagen vergisst, aber seine Siegbilanz ist halt nicht so ausgeprägt, dass man sagt irgendwie so, er ist hier Top-Favorit. Aber
ja, man muss auch schon ganz schön weit zurückscrollen, ja, um zu sehen, 2022 hat er bei der Challenge Salou einmal gewonnen und ist ja auch ein Athlet, der sich noch nicht für die Ironman-Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Letztes Jahr ist er auch erst über den Ironman Frankfurt aufgesprungen, wo er Vierter wurde. Das heißt, der kämpft auf jeden Fall auch noch um die Qualifikation bei irgendeinem Rennen. Vielleicht ist er auch wieder am Frankfurt am Start, da hat das ja auch
tatsächlich.
Ja, da hat das ja auch übers Radfahren geholt. Jetzt beim Ironman Texas zum Beispiel wird der 20. Der hat definitiv da einen Kratzer im Selbstvertrauen gehabt und musste da schauen, in welche Richtung es geht. Ich meine, mit einem 3:15er Marathon hinten rauf hat es da auf jeden Fall, war das auf jeden Fall auch ein sehr schwieriger Tag. Und da hat er ja auch selbst bei Instagram geschrieben, von wegen, dass so ein paar Tage dann immer gut sind, wenn man da die Begleitung an der Seite hat, so ungefähr.
Ja, ja.
Von daher, ja, für ihn ist das Pendel des Selbstvertrauens mit so einem Rennen genau in die andere Richtung wahrscheinlich ausgeschlagen und da kann man für ihn nur hoffen, dass es in die richtige Richtung weitergeht.
Ja, auf jeden Fall. Sympathischer Athlet, immer offen, immer positiv und so auch aus neutraler Sicht kann man sagen, da hat's mal einen getroffen, der es durchgebracht hat. Irgendwie, ja, weil wenn das Radfahren dann mal durchkommt, ne, das ist, glaube ich, auch immer noch mal gut zu sehen.
Ja, und Frederik Funk so auf der Strecke wegzufahren, man muss ja sagen, Frederik Funk ist erst relativ am Ende gestürzt, haben sich beide zusammen abgesetzt, musst du auch erstmal irgendwie schaffen. Und da wirkt es so zwischen den Zeilen bei Frederik Funk auch, dass er da sehr beeindruckt war, wie Christian Höhnhaug da weggezogen ist.
Auf jeden Fall. Finn Große-Frese wird 5., hat auch zu kämpfen gehabt mit den Bedingungen und ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele. Bei den Frauen, Hanne de Wiet gewinnt vor Daisy Davis und Anastasia Nielsen. Ja, es ist ein Rennen, was schon, glaube ich, bessere Tage gesehen hat. Wetterbedingt sozusagen, aber immer noch eins, wo man auf jeden Fall hinguckt. Es sind genug Namen auf der Liste gewesen, vor allem bei den Männern, würde ich sagen, die ja auch aus deutscher Sicht einen da hingucken lassen. Ja, muss man, ja, der Wettergott war dieses Jahr nicht in Chamorin und er war auch nicht in Yokohama beim WTCS-Rennen. Da hat es auch derbe geschüttet und ja, harte Bedingungen.
Auch da mit Cassandre Beaugrand, die Olympiasiegerin, hat es richtig abgelegt. Zwar nicht mit so einer Geschwindigkeit, aber es sah auf jeden Fall sehr schmerzhaft aus.
Ja.
Ja, Sachen, mit denen man bei so einer Sportart leider auch häufiger mal umgehen muss, wo auf jeden Fall einige Athleten darauf hoffen, dass nicht so schlechte Bedingungen sind und auch ziemlich viele Deutsche am Start sind, ist beim Ironman 70.3 Kraichgau am kommenden Wochenende. Damit steigt auch, oder nicht damit steigt auch, aber Laura Philipp gibt so ein bisschen ihre kleine Generalprobe für den Ironman Hamburg. Einmal schauen, wie so die Form ist, vielleicht da den Motor nochmal ein bisschen freipusten. Auf jeden Fall diejenige, die da ganz oben steht mit Start Nummer 1. Ja, bekommt aber auch gute Konkurrenz aus Deutschland.
Ja, auf jeden Fall. Also Caroline Pohle ist am Start und ja, die hat ja so einen Lauf schon mal angedeutet im letzten Jahr auf der 70.3 Distanz und ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt. Also wie du hast es eben gesagt, für Laura Philipp ein ja, sehr, sehr, sehr später Saisoneinstieg, ne? Kann man, glaube ich, so sagen. Also das ist, ist schon, sie hat natürlich was vor. Sie will ihren Titel bei der Ironman WM verteidigen. Und alles, was davor kommt, ist der Weg dorthin, würde ich mal behaupten. Aber hat gute Erfahrungen schon gemacht mit dieser Kombi, ne? Kraichgau, Hamburg, das ist ja schon mal gut gelungen. Nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich gespannt. Also ob das, es wird ein harter Fight, denn wir wissen von Caroline Pohle, dass sie eine fantastische Schwimmerin ist und sie hat so dieses, wie die Engländer und Amerikaner sagen, Gun to Tape, also vom Start zum Ziel, auch schon durchgezogen gegen harte Konkurrenz. Bin gespannt, wie es jetzt im Kraichgau ausgehen wird.
Ja, für Caro Pohle auf jeden Fall ja auch eine sehr interessante Sache. Wollte ja schon viel früher in die Saison einsteigen, hat ja auch einen T100-Vertrag, war jetzt auch von Erkältungen geplagt und hat jetzt halt auch erst ihr späten Saison-Einstieg, nimmt ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen mit, um dann für die T100 vorbereitet zu sein. Lena Meissner ist auch wieder am Start. Pohle, Meissner, Philipp, kennt man auf jeden Fall so die Kombination vom Ironman Valencia. Da war es auf jeden Fall so, dass da eine andere Ausgang war, als sich zum Beispiel Laura Philipp damals gewünscht hat. Das war im vergangenen Jahr beim Ironman Valencia, da wurde Caro Pohle Dritte, Lena Meissner wurde Zweite und Laura Philipp wurde Vierte. Also mal gucken, in welche Richtung es da geht. Aber gerade, wie du es angesprochen hast, mit dieser Schwimmstärke von Caro Pohle und Lena Meissner wird da, denke ich, schon eine Lücke zu Laura Philipp aufreißen. Und da darf man gespannt sein, wie tief Laura Philipp da eventuell eine Woche vorm Ironman Hamburg dann geht oder was sie da eventuell noch so ein bisschen dann doch laufen lässt, um...
Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Laura Philipp ist so eine Athletin, die will immer gewinnen, wenn die an den Start geht. Und das wird sie sich nicht nehmen lassen. Also ist für sie, glaube ich, auch wichtig. Sie will sich auch zeigen, das hat sie auch am Anfang der Saison gesagt, dem deutschen Publikum auch. Und klar, der 73 Kraichgau in diesem Jahr kein Teil der Pro-Series, von daher ja auch nicht diese Fernsehaufmerksamkeit und so weiter, aber das ist natürlich nicht weit von ihrem Zuhause. Das ist auf jeden Fall eins der Rennen, ja, was sie fast immer auf dem Zettel hat. Und ja, ich meine, dementsprechend ist halt auch sieht die Startliste halt auch, ne, wahnsinnig viele deutsche Namen da. Weiteste Anreise hat wahrscheinlich Nathalie van Coverden, die auch schon Race-Erfahrung hat dieses Jahr, ne? Also sie war auch schon im Einsatz. Das ist eigentlich so die Frage, die ich mir stelle, ist halt so, wie wird's ausgehen, ne? Gegen die schon so den Rost abklopfen, ist jetzt zu viel gesagt, aber die schon eingestiegen sind, die schon im Race-Adrenalin schon hatten, ne? Im Vergleich eben zu Laura Philipp. Das ist die Spannung, die dieses Rennen auf jeden Fall mitträgt. Und zu den angesprochenen, ja, doch durchaus auch starken Namen, mit denen sie es da zu tun bekommt. Ja,
man muss immer mal so die Spinnenweben wieder abklopfen, den Rußpartikelfilter einmal durchpusten. Das ist auf jeden Fall, also Laura Philipp ist auf jeden Fall die Gewinnerin der letzten drei Austragungen. Also da auf jeden Fall eine, die ja sicherlich damit gehen kann. Aus meiner Sicht wird es wahrscheinlich schon Caroline Pohle und Lena Meissner nach dem Schwimmen so sein, dass sie da wahrscheinlich so 2 Minuten Vorsprung haben, aber Laura Philipp kann da sicherlich auf dem Rad einiges machen und der Ironman 73 Kraichgau zählt ja auch jetzt nicht unbedingt dafür, dass die Radstrecke extrem leicht ist, von daher.
Das kann man der 1000 Hügel, man kann es immer nur wieder sagen.
So ist es. Da wird es auf jeden Fall spannend, wie es da ausgeht. Bei den Männern vielleicht so ein bisschen mehr internationale Konkurrenz, was so die ganz großen Namen angeht, mit dem Vorjahressieger Nick Heldron aus den Niederlanden und dann eben mit dem Belgier Peter Hemrick, der auch jetzt erst sein erstes Rennen bestreitet, ganz anders geplant, kommt aus einer Verletzung mit dem Schlüsselbeinbruch, war es meiner Meinung.
Ja.
Genau. Also da ja, glaube ich auch so, als T100 Warm-up bzw. Generalprobe zu gucken, wie jetzt alles wirklich verlaufen ist, passt die Schulterbeweglichkeit, der Druck etc. Und dann stellt er sich dann natürlich auch guter deutschen Konkurrenz, Jan Strattmann, Jonas Hoffmann, Jan Strattmann wahrscheinlich so als Aufgalopp für die Challenge Rot zu gucken, wie es da funktioniert. Fabian Kraft wahrscheinlich schon mit ein bisschen Rückenwind jetzt nach seinem ersten Podiumsplatz bei der Ironman 73 Valencia. ja, Maximilian Sperl und Finn Großefräse sind dann auch schon die beiden nächsten Namen, die da irgendwie groß draufstehen. Also da ist auf jeden Fall ganz gut was drin. Und man darf nicht vergessen, wenn man dann ganz weit runter guckt, da steht dann auch ein Lasse Nygaard Priester drauf.
Ja, ganz genau. Also da ist in 80, oh Mann, Froschmals, sorry, 80 Profis insgesamt, das ist schon auch ein Riesending, ne? Also die Startliste ist prall gefüllt. International auch Andreas Salvesberg, der auch immer für was Gutes. Und ja, und wir haben es vermeldet aus emotionaler Sicht. Maurice Clavel beginnt seine Abschiedstour, so muss man sagen. Er zieht sich zurück nach dieser Saison und will nochmal Krawall machen. Ich bin sehr gespannt. Es wird, also es ist ja immer drin, ne? Fantastischer Schwimmer. Von daher auch immer gut mit dem Rennen vorne.
Also Schwimmen und Radfahren, keine Sorge. Und dann wird es interessant, wie das Laufen zusammenhält.
Absolut. Das wollen wir natürlich nochmal sehen. Auch er dann mit dem emotionalen Höhepunkt in Rot. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen. Ja, also es war wahnsinnig viel los. Es wird wahnsinnig viel los sein, auch am nächsten Wochenende. Nicht nur Kraichgau, Challenge St. Pölten auch noch am Start. Und ja, auch letztes Wochenende waren natürlich noch mehr als die Rennen, über die wir gesprochen haben und auch die wir nur angerissen haben. Wie es ausgegangen ist, überall könnt ihr lesen auf trimark.de natürlich. Da gibt es alle Infos nochmal zum vergangenen Wochenende und natürlich auch jetzt im Laufe der Woche die gesammelten Ausblicke auf das kommende Wochenende. Wir freuen uns drauf, jede Menge Race-Action und dann sind wir auch nach dem Wochenende dann schlauer, was hier unsere Prognosen so wert sind.
Das stimmt und man muss ja auch einmal sagen, es ist jetzt mal ein Wochenende ohne Pro Series und ohne T100. T100 hat ja jetzt schon länger Pause, aber die beiden großen Serien haben jetzt einmal Pause. Dafür kommt dann die darauffolgende Woche richtig dick mit Hamburg und San Francisco. Also da darf man auch nochmal sehr gespannt sein. Aber gerade wenn man sich eben anguckt mit Kraichgau, wie du gesagt hast, 80 Athleten, 50 Männer, fast 30 Frauen, wenn man das so rechnet, dann ist das wirklich auch ein ziemlich großes Starter- und Starterinnenfeld für ein Rennen, das eben nicht zu der Serie gehört. Und umso erfreulicher, dass wir da an diesem Wochenende auch in die Richtung gucken können.
Das machen wir. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Triathlon Insider, unser YouTube-Kanal, da könnt ihr unsere neue Show, die wir zu den Highlights haben, Triathlon TV, immer dann nach den großen Rennen. Und das ist natürlich dann der Fall. Bei den nächsten Wochen sind wir da auf jeden Fall dran. Diesen Podcast übrigens, falls ihr den auf YouTube hört, nochmal der Hinweis, demnächst werden wir da switchen und dann gibt es den nur noch auf den bekannten Podcast-Plattformen. Wir brauchen Platz auf unserem YouTube-Kanal. Da werden wir die Bilder ausspielen. Hören gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und das macht ihr ja eh schon. Also bleibt dran. Vielen Dank dafür. Wir hören und sehen uns in den nächsten Wochen und Tagen wieder. Wir machen Deckel drauf. Bis dahin. Ciao.